Ja, das stimmt. Also das sind, es ist sicher, der Müßiggang spielt natürlich eine große Rolle. Das wäre auch ein sehr interessantes Thema, weil der Müßiggang ja immer was ist, wenn man viel Zeit hat, dann kann man viel schauen und dann wird man auch leicht abgelenkt von seinen, von den Dingen. Und das ist ja auch eine der Dinge, die am Hof kritisiert werden, und zwar schon sehr früh von der hofkritischen Literatur, dass man am Hof auch Probleme bekommt mit seiner Moral, und zwar, also mit den christlichen moralischen Vorstellungen, und zwar weil so viele Eindrücke auf einen niederprasseln und so viele Sachen zu sehen sind, dass man völlig, also selbst der stärkste Mann wird sozusagen umgeworfen von all diesen Dingen, die ihm dort begegnen, all diesen Verführungen.
Also würdest du sagen, dass der Hof des 17. Jahrhunderts eine Art von Vergnügungspark, Disneyland, Paris ist?
Das glaube ich ehrlich gesagt wieder nicht, weil dazu war ein viel zu gefährliches Terrain und dazu ist man auch viel zu schnell wieder gefallen. Das sind die, dann die berühmten Karrieren, von denen auch Gracian ja immer wieder warnt. Es gibt anscheinend so ein ehernes Gesetz, der da schnell aufsteigt, fällt auch wieder genauso schnell. Und der Fall war auch insofern wirklich anscheinend wirklich eine paradigmatische Sache, der Fall des Höflings, also der Fall des Favoriten vor allem, weil ja durch diese soziale Konstellation in diesem Milieu, wenn mal jemand aus der Gunst des Herrschers gestoßen wurde, dann haben alle anderen auch sofort ihre Beziehung zu dem abgebrochen, weil sonst die Gefahr war, dass sie mitgefallen wären.
Du hast ja jetzt eigentlich endlich mal die Hauptperson an so einem Hof ins Spiel gebracht, sozusagen den Oberchecker, den absolutistischen Herrn. Und vielleicht wird es also auch eigentlich hohe Zeit mal, sich darüber zu unterhalten, wer eigentlich da alle Fäden gezogen hat, zumindest in der Theorie.
Ja, in der Theorie hat natürlich der König oder der Fürst alle Fäden in der Hand gehabt, über sämtliche Rechte verfügt und er war der Mittelpunkt des gesamten Universums eigentlich, des höfischen Universums natürlich. Das kennt man auch in diesen strengen zeremoniellen und Etikettregeln. Also hat immer auf den Platz des Königs verwiesen.
Wie ist es eigentlich zu diesem Absolutismus gekommen, also zu dieser unglaublichen Vormachtstellung einer einzigen Person im Staat? In mittelalterlichen Gesellschaften war es ja entweder so, dass also die Städte frei waren und von einer Oligarchie, also von einer Minderheit von männlichen Bürgern regiert worden ist, beziehungsweise das weite Land von Fürsten, die doch einen sehr bedeutenden Einfluss ausgeübt haben. Im Absolutismus des 17. Jahrhunderts ist das ja eigentlich ganz anders, dass diese Herrscherfigur ganz im Zentrum. Gibt es da eigentlich historische Theorien darüber, wieso da eine Figur alle Macht im Staat übernimmt, zumindest in der Theorie?
Es gibt ja verschiedene Überlegungen. Eine Theorie, die ich sehr interessant finde, ist, dass ab einem bestimmten Punkt in der neuzeitlichen Geschichte, und zwar natürlich, weil es im Rahmen der Reformation, sind die Glaubenskonflikte nicht mehr vermittelbar gewesen. Und zwar, man kennt dann die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges, das war schon ein später Höhepunkt, aber es war anscheinend wirklich ein traumatisches Erlebnis. Und
Wer hat da eigentlich gegen wen gekämpft?
das waren die protestantischen Fürstentümer gegen die katholischen und gegen den katholischen Kaiser, der dann auch unterstützt wurde zum Teil vom französischen König. Also da gibt es verschiedene Machtkonstellationen. Das deutet ja auch schon bereits darauf hin, dass dieser ganze Konflikt ein politischer Konflikt war und kein religiöser mehr. Das war auch nur eine kurze Episode jetzt, aber das war ein Grund, warum zum Beispiel in Frankreich die Gruppe um Pascal, die Port-Royal, so verfolgt worden sind, weil die eben geglaubt haben noch an die Einigung der katholischen Religion, und der französische König sollte eben nicht nur innerhalb seines Reiches die richtige Religion durchsetzen, sondern auch außerhalb. Aber außerhalb hat er sozusagen eben einen anderen unterstützt, und da standen die politischen Ziele vor den religiösen.
Ja, ich glaube, an den folgenden Zitaten wird auch ganz deutlich, wie unglaublich weitreichend die Macht dieses zentralen Souveräns, des absolutistischen Herrschers gedacht war. Es heißt da in einer berühmten Abhandlung über den Staat von Jean Bodin: etwa aus der gleichen Zeit: Der souveräne Fürst steht hoch über allen Untertanen und seine Majestät, die keine Teilung zulässt, verkörpert den Gedanken der Einheit. Die Macht aller und ihr Zusammenhalt ist davon abgeleitet. Der Fürst wird also in einer Art und Weise zu einem geometrischen Punkt, er ist unteilbar, seine Souveränität ist unantastbar, und ein Text von 1632 wird also vergleicht auch in einem für uns, glaube ich, wirklich ganz spektakulären Satz die Unteilbarkeit des Punktes in der Geometrie mit der Person des Fürsten. Ja, bevor wir jetzt weitergehen, ist es, glaube ich, allerhöchste Zeit für ein bisschen Musik. Und nachdem wir so unheimlich viel von Fürsten gesprochen haben, werden wir jetzt von Fatboy Slim Praise You spielen.
Thank you.
Ja, wir haben also gesehen, dass der souveräne Herrscher im Absolutismus des 17. Jahrhunderts sogar mit dem Punkt in der Geometrie verglichen worden ist, so unteilbar ist er, so allmächtig ist er. Das ist ja eigentlich ein Vergleich, der schon so überzogen ist, dass geradezu der Verdacht aufkommen muss, dass sich dahinter eine Realität verbirgt, die ganz anders aussieht.
Genau, also der Verdacht erweist natürlich als richtig. Es ist so, dass den Absolutismus natürlich nur in seiner reinen Form gab und dass dieses Bild des Fürsten, das da in Schriften wie in Boutins Schrift über den Staat konstruiert wird, ja auch nur von einer bestimmten Interessensgruppe lanciert ist, die eben ein Interesse daran hat, dass es einen starken Herrscher gibt. Und es gab natürlich auch Gegenströmungen. Und dann gab es natürlich auch noch eben den Höfling, der, ich würde sagen, allein schon durch seine Praxis, durch seine Alltagspraxis, ein ganz anderes Bild vom Herrscher bekommt. Und zwar ist der Herrscher da genauso eingewoben in die sozialen Macht- und Einflussbeziehungen wie alle anderen am Hof. Natürlich nimmt er eine Sonderstellung ein durch seinen ausgezeichneten Platz auch in der Etikette und im Umgang. Aber er ist letztlich auch eine affekt- und gefühlsbeherrschte Kreatur, die man auch manipulieren kann, letztlich.
Und darin besteht sozusagen die Strategie des Höflings, der Diskurs des Höflings. Und das ist ja eigentlich genau das Thema, das du beforschst, das dich interessiert. Was hast du da für Strategien ausfindig gemacht? Inwiefern wird dieser Diskurs vom allmächtigen, unantastbaren Herrscher durch den Höfling selbst erodiert? Inwiefern ist der Höfling eigentlich eine subversive Figur in diesem Spiel?
Der Höfling lässt sich einerseits einmal auf verschiedene Begriffe nicht ein und auf verschiedene Ideen und Konzepte nicht ein, die für den Herrscher in seinem Staat eigentlich notwendig sind. Zum Beispiel die Idee der künstlichen Ewigkeit. Also der Staat existiert in einer künstlichen Ewigkeit, in der auch der Herrscher, sozusagen, also der Platz des Herrschers gefestigt ist. Der Herrscher natürlich als sterbliche Person, der stirbt immer wieder und es kommen Nachfolger, aber diese Nachfolge ist geregelt über die Dynastie und die schafft so ein Kontinuum, das ständig gleich bleibt, wo es keine Veränderungen geben kann. Der Staat ist immer da, die Dynastie ist immer da, nur die einzelnen Herrscher wechseln halt.
Inwiefern wird das dann als künstliche Ewigkeit bezeichnet? Ich meine, es klingt ja also echt spannend, so nach plastischer Chirurgie oder Klonen oder Ähnlichem.
Ja, dieser Satz stammt von Hobbes und das ist interessant, weil das rückt dieses Konzept doch sehr nahe an ein sehr wichtiges Konzept von Hobbes, nämlich den Leviathan, den er als künstlichen Mensch bezeichnet. Und es gibt noch andere Autoren, die das sehr stark propagieren, diese Idee. Zum Beispiel ein deutscher Staatsrechtler namens Veit Ludwig van Seckendorf in seinem Deutschen Fürstenstaat, eine Schrift aus Ende des 17. Jahrhunderts, der gleicht aber dann wiederum diese künstliche Ewigkeit schon sehr stark dem Beamtenapparat an. Also die Beamten sind die diese Ewigkeit und diese Kontinuität garantieren des Staates.
Aber der Höfling glaubt ja offensichtlich diese Legenden von der künstlichen Ewigkeit nicht. Er ist sozusagen, er steht außerhalb dieses Diskurses. Wie geht jetzt nun der Höfling strategisch vor, um dieses Konzept zumindest einmal für sich selber zu unterminieren? Und inwiefern würdest du sagen, dass der Höfling in diesem absolutistischen Machtapparat eigentlich ein recht subversives Element ist?
Ja, man kann kurz sagen, er behandelt den Fürsten nicht anders als alle anderen in seinem Milieu. Das heißt, als Individuum, dessen Stärken und Schwächen es herauszufinden gilt und dann gegeneinander auszuspielen gilt. Und dazu hilft ihm die Klugheit, das Vermögen, Leute durchschauen zu können, ihre Vorwände und ihre Vorhaben zu entziffern, ihre Pläne einzuschätzen, auch auf bestimmte Situationen eben einzugehen. Also die Zeit ist nicht meine einzige sich selbst gleichbleibende Ewigkeit, sondern die ist qualitativ verschieden. Es gibt Momente, die günstig sind, es gibt Momente, die ungünstig sind. Darüber muss man Bescheid wissen, dann kann man erfolgreich handeln.
Das ist ja sehr interessant. Und sag, auf welche Schriften, also wir haben das Handorakel genannt, dieses Buch, das in Aphorismen geschrieben ist, haben daraus auch schon was zitiert. Auf was für Arten von Texten beziehst du dich in deiner Lektüre vom Höfling, vom Diskurs des Höflings?
Ich versuche das Hanorakel ein bisschen aus diesem deutschen Literaturkanon herauszureißen, in den es eben durch Schopenhauers Übersetzung hineingeraten ist. Und ich versuche einerseits zwei andere Schriften vor allem stark von Gracian noch einzubinden, der kluge Weltmann und der Held, und dann noch einige andere Schriften, also Quellen aus der Zeit. Das ist von einem gewissen Bessel, heißt der Mann, und hat ein Buch namens Schmiede des politischen Glücks geschrieben, 1666 erschienen, und ein Etienne du Refuge, der hat auch ein Buch über den Höfling geschrieben. Das ist ja ein sehr erfolgreiches Buch damals, und heute kennt das niemand.
Also du betreibst hier sozusagen eine Archäologie eines vergessenen Diskurses, eine Archäologie von vergessenen Büchern und Schriften. Hast du eigentlich eine Theorie darüber, wieso diese Schriften, die doch eigentlich für die Staatstheorie unglaublich wichtig sind, weil sie ja also die dunkle Seite, wenn du so willst, des Absolutismus herausstreichen, oder die verdrängte Seite, die Seite, wo man sagen kann, der Herrscher ist nicht allmächtig, wieso also gerade diese Werke aus der Historiografie, wenn schon nicht völlig herausgefallen sind, aber doch eigentlich viel zu wenig bearbeitet worden sind?
Ja, also ich glaube, dass unser heutiger Begriff von Politik noch stark damit zusammenhängt, wie er im Anfang des 17. Jahrhunderts entstanden ist. Und zwar entstand da eine Sphäre der Politik, wo der Ort des Politischen sehr stark eingeschränkt wurde, eben auf eine Instanz, den Herrscher, der dann eben zum Beispiel sich nicht mehr auf religiöse Gebote berufen musste, auch eben deshalb Frieden sichern konnte, weil er die religiösen Konflikte vermittelt hat. Zum Beispiel es gab Glaubenstoleranz, diese ganzen Fragen wurden da verhandelt. Und diese Einschränkung des Ortes der Politik, die wir wahrscheinlich heute immer noch mittragen, haben die Höflinge nicht akzeptiert. Also da gab es noch eine andere Bedeutung des Politischen, die mehr in eine Richtung der Lebenspraxis, der Alltagshandlungen, der kleinen Machenschaften und Intrigen ging.
Also der Begriff des Politischen ist in der späteren Entwicklung sozusagen enorm eingeschränkt worden.
Genau, der Begriff des Politischen wurde dann, gerade schon in der Frühaufklärung, wurde diese inflationäre Verwendung von politisch, wie sie im 1700 stattfand, stark kritisiert. Und dann mit der Französischen Revolution, wo dem König den Kopf abgeschlagen wurde, gab es dann so ein bisschen noch eine andere Bedeutung. Und zwar, es gibt eine These, dass eben der Platz des Königs oder der Platz des Souveränherrschers in der Demokratie immer frei ist, es wird immer wechselnd besetzt von den verschiedenen Vertretern und Repräsentanten. Der muss immer frei bleiben, dieser Platz der absoluten Macht. Aber es geht immer noch aus von diesem privilegierten Platz.
Also kann man sagen, dass der Höfling eigentlich, dadurch, dass er Politik sehr viel weiter fasst als das, was wir heute verstehen, dass Politik sozusagen auch etwas Privates ist, dass da, oder in ein Feld hineingreift, das wir heute privat sehen, dass der Höfling gerade dadurch subversiv tätig wird.
Genau, er verschiebt zum Beispiel die Trennung zwischen Privat und Öffentlichkeit, die ja in allen großen politischen Theorien bei Hobbes und bei Baudin sehr wichtig ist, die akzeptiert er in dem Sinn ja nicht.
Ja, wir haben uns schon wieder eine Weile unterhalten. Ich glaube, es ist höchste Zeit für etwas Musik. Wir haben den Höfling als subversives Element kennengelernt und haben uns gedacht, dass I Spy von Pulp eine würdige Untermalung dieser These ist. I Spy a boy. I Spy a girl. Yeah.
masterful control of the bicycle, skillfully avoided the dog turd outside the corner shop. Imagine a blue plaque above the place I first ever touched a girl's chest. But hold on, you've got to wait for the best. You see, you should take me seriously. Very seriously indeed. Because I've been sleeping with your wife for the past 16 weeks. Smoking your cigarettes.
Strategie des Höflings. Ja, wir haben also gesehen, dass der Höfling eine ganz spezielle Art von politischer Kultur besitzt, eine, die sich eigentlich sehr stark von unserem heutigen Begriff des Politischen unterscheidet. Das Politische ist hautnah, geht ins Private hinein. In diesem Sinne muss sich ja auch die Lebensform des Höflings, jetzt mal abgesehen von dem, was man sich aus Kostümfilmen darunter vorstellt, doch deutlich von der Lebensform des Individuums im frühen 21. Jahrhundert, sagen wir mal, unterscheiden.
Ja, was vielleicht beim Höfling interessant ist, seine Lebensform hat zu tun mit einer Ökonomie der Affekte, oder Ökonomie der Gefühle und Leidenschaften, die in Balance gehalten werden muss. Und zwar ohne, dass jetzt diese verleugnet oder versucht werden zu unterdrücken, sondern man versucht sie einfach erst einmal zu erkennen natürlich und dann in Bahnen zu lenken. Ein Beispiel dafür wäre die Rache. Oft kann man sich Rache nicht leisten, wenn man zum Beispiel betrogen worden ist, gerade von einer höher gestellten Person. Dann ist es unklug, versuchen Rachepläne gegen die zu entwickeln und Maßnahmen zu unternehmen, weil man dann meistens den Kürzeren zieht dabei. Und die Idee ist aber nicht, also der Hinweis des Höflings ist nicht, die Rache einfach zu verleugnen oder zu unterdrücken, weil das, wenn man weiß, geht das sowieso nicht, wenn der Affekt zu stark ist, sondern man versucht, sie in eine Bahn zu bekommen. Zum Beispiel entwickelt man ihm möglichst weitreichende Rachepläne. Vielleicht kann man dann ein Zitat von Durefu springen.
Ja, der schreibt, dieser nette Vogel, und unter den Mitteln sich zu rächen, die für die dienstlichsten halten, welche am längsten Zeit und Verzögerung erfordern. Und hierdurch wird der Zorn sich nach und nach legen und die Vernunft wieder zu Kräften kommen. Aus diesem Zitat kann man sehr gut sehen, wie unglaublich berechnend der Hofmann, der Höfling mit seinen Affekten umgeht. Es geht ihm schon darum, Rache zu nehmen, aber unter Einsatz all seiner Verstandeskräfte. Er reagiert emotional, aber äußerst berechnend. Ich denke, hier sieht man die dunkle Seite der Strategie des Höflings, und ich glaube, wir können auch ganz salopp formulieren, dass diese Höflinge eigentlich ziemliche Kolzbrocken waren, ziemliche Widerlinge waren. Hat sich da eigentlich Kritik artikuliert an dieser Figur, und wenn ja, wie?
Die Kritik am Hofleben im Allgemeinen und am Höfling im Speziellen ist natürlich schon sehr, die gab es schon ziemlich früh eigentlich. Also eigentlich bevor es überhaupt noch sesshafte Höfe gab, also im 15. Jahrhundert zum Beispiel, waren die Höfe eher, sind ja umhergezogen. Und die Kritik ist entweder eine sehr moralische Kritik, die explizit verweist auf den Sittenverfall im höfischen Leben, auf die vielen Verführungen, die einem dort begegnen. Oder es ist eine satirische Kritik oder in Komödien macht es lustig. Bei Shakespeare gibt es Stellen. Ben Jonson hat eine Komödie geschrieben, Volpone the Fox, in der ein Charakter vorkommt mit dem Namen Sir Politic Would Be. Und das ist eine klare Anspielung auf all diesen Höflinge, wie wir sie aus den Traktaten jetzt versucht haben, herauszudestillieren.
Also der Herr möchte gern Politiker, erhält da folgende Anweisungen. First, your garb, it must be grave and serious, very reserved and locked, not tell a secret on any terms, not to your father, scarce a fable, but with caution, make sure choice both of your company and discourse, beware, never speak a truth. Ich glaube, dass in diesem Zitat sehr deutlich herauskommt, wie unglaublich berechnend der Hofmann in seinem Umgang, in seinem ganzen Gesellschaftsleben gewesen ist und wie stark er diese gesellschaftlichen Normen, die er ständig ausnützt, eigentlich auch unterminiert und seine eigene Persönlichkeit darauf einstellt, sozusagen ein Produkt seines Systems ist und bleibt. Ich glaube, es gibt da hier dann noch ein sehr schönes Zitat, diesmal auf Deutsch. Jeder will zur Macht gelangen. Kein Vertrauen wohnt unter den Hofleuten. Der Bruder ist vor dem Bruder nicht sicher. Der Sohn nicht vor dem Vater. Der Vater nicht dem Sohn wohlgesinnt.
Da sieht man natürlich auch deutlich, wie sehr der Höfling eigentlich eben ein losgelöstes Individuum, also von seinen ganzen sozialen oder ursprünglichen sogar natürlichen Bindungen losgelöst, also von seinem Blutsbahn, seinen Verwandten gegenüber, das zählt alles nichts mehr in der Beziehung. Darum gibt es auch diese Idee, dass der Höfling das keins Mal trägt und dazu verdammt ist, ständig umherzuwandern und ruhelos zu sein und keinen Heimatort zu kennen.
Ja, gut, ich glaube, wir werden jetzt trotzdem nicht das altbekannte amerikanische Volkslied The Wanderer spielen, sondern wir werden diese Sendung langsam zu einem Abschluss bringen. Wir möchten euch sehr danken für eure Aufmerksamkeit und würden uns freuen, wenn wir euch in 14 Tagen wieder bei einer neuen Folge der philosophischen Brocken begrüßen dürften. Auf Wiedersehen.